Also sonst ist es ja immer eher dein Part, aber heute hau ich mal als erstes einen provokanten Satz raus. Die Bauern kriegen für jeden Mist, den sie machen oder auch nicht machen, irgendeine Subvention. Und wenn sie dafür dann einen Antrag stellen müssen, damit sie das Geld vom Steuerzahler auch kriegen, dann jammern sie rum, dass es ihnen zu viel Bürokratie ist.
Puh, das ist ja jetzt richtig böse, was du da sagst. Darf ich dir gleich mal zwei Zahlen servieren? Deutschland verteilt heuer 67,1 Milliarden Euro an Subventionen an Gott und die Welt. Und jetzt rat mal, wie viel davon an die Landwirte?
Ich schätze mal so 10.
Nein, eben nicht, nur 2,4 Milliarden.
Ja, du bist die ganz große Bauernversteherin. Dann sag aber bitteschön auch dazu, dass da noch ein Riesenbatzen von der EU obendrauf kommt.
Du drängst mich schon gleich mal wieder in eine Ecke, Bauernversteherin. Aber zugegeben, ja, die Bauern bekommen auch Geld von der EU. Aber du musst dir schon mal anschauen, warum und wofür die Bauern Geld bekommen und ob das nicht doch gerechtfertigt ist. Und ganz grundsätzlich, das Wort Subventionen, das geht ja eigentlich gar nicht.
Ja, ich weiß schon, das mögen die Bauern gar nicht, weil es klingt so, als bekämen sie irgendwas geschenkt. Sie wollen gern, dass man Beihilfen sagt oder Ausgleichszahlungen. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist reine Wortklauberei.
Mei, ich habe ein gewisses Verständnis. Die Landwirte sind halt empfindlich. Sie wollen nicht als Almosenempfänger dastehen oder gar als Schmarotzer, die Milliarden einschieben und trotzdem jammern.
Ja, aber genau das ist doch der Punkt, Christine. Die Landwirte bekommen doch seit Jahrzehnten Milliarden. Wir schauen dann nachher auch gleich mal hin, wer da wie viel kriegt und wofür überhaupt. Aber trotz dieser Milliardenunterstützung sperren permanent Betriebe zu. Und den Tieren und der Umwelt geht es auch nicht wirklich viel besser. Also bringen diese Subventionen überhaupt irgendwas?
Darüber reden wir heute in unserem Podcast Erntegut, alles gut. Ich bin Christine Schneider, seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR.
Und ich bin Ingrid Wolf. Ich bin Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung.
Also, die Frage ist, bringen die Beihilfen überhaupt was? Für die Landwirte natürlich schon, sonst hätten sich die Bauern ja Anfang des Jahres nicht so aufgeregt über die Kürzungen beim Agrardiesel. Da geht es um 21,5 Cent mehr oder weniger pro Liter Diesel und je nachdem, wie viel Sprit ein Landwirt mit seinen Maschinen halt dann verfährt, sind es dann so und so viele Tausend im Jahr, die Bauern in Zukunft weniger im Geldbeutel haben.
Naja, aber wenn du dir das anschaust, durchschnittlich sind es pro Betrieb 1700 Euro im Jahr. Aber das ist doch nicht existenzbedrohend.
Es läppert sich halt, wenn alles Mögliche gekürzt wird. Und wenn sie dir das Geld nehmen würden, wärst du ja auch nicht begeistert.
Aber Christine, es tut mir leid, es geht um fossilen Diesel. Das ist nicht einfach nur irgendeine Subvention, das ist eine Subvention, die dem Klima schadet. Und deswegen muss sie meiner Meinung nach auch weg. Wir können nicht weiterhin einen falschen Weg steuerlich begünstigen. Wo ich die Bauern voll verstehe, ist, dass sie sich aufregen, dass nur in der Landwirtschaft klimaschädliche Subventionen weggestrichen werden. Natürlich müssten auch Dienstwagenprivileg, Subvention von Flugbenzin, das müsste auch weg. Auch das ist falsch, weil klimaschädlich.
Die Bauern sagen übrigens, bei dem Agrardiesel, das ist gar keine Subvention, sondern nur eine Steuererleichterung. Aber gut, das ist aus meiner Sicht echt Wortklauberei. Aber was natürlich ein Unding ist, und da bin ich jetzt wirklich die Bauernversteherin, es gab ja auch mal eine Steuererleichterung für Biodiesel und Rapsöl, also nicht fossile Treibstoffe, die Landwirte selbst am Acker erzeugen können. Und diese Steuervergünstigung, die hat man 2022 gestrichen und die Bauern sozusagen gezwungen, dann doch wieder den billigeren fossilen Diesel zu tanken, weil wer will schon draufzahlen? Aber das will man ja jetzt Gott sei Dank wieder ändern.
Ja, also da hast du natürlich schon recht. Das war damals, glaube ich, wirklich keine sehr kluge Entscheidung. Aber andere Frage in dem Zusammenhang ist aus deiner Sicht der Bauernversteherin, ist es denn gerechtfertigt, dass die Landwirte auch für ihre Traktoren und ihre Maschinen keine Kfz-Steuer zahlen müssen? Ist ja auch eine versteckte Subvention und war zumindest ja auch mal eine Zeit lang geplant.
Also ja, klar ist es gerechtfertigt. Die Bauern fahren hauptsächlich auf ihren Feldern und nicht auf öffentlichen Straßen. Das ist für mich eine absolut verständliche Begründung. Und übrigens sind in Deutschland 1,7 Millionen Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit. Also Diplomaten, Polizei, Feuerwehr, Zoll, Katastrophenschutz, gemeinnützige Organisationen und Menschen mit Schwerbehinderung. Also die Bauern sind nicht die einzigen.
Okay, das sind Subventionen, über die wir jetzt geredet haben, wo man überlegt, sie zu streichen oder zumindest mal vorhatte, sie zu streichen. Es gibt aber ja auch Überlegungen für eine neue Subvention. Reden wir doch mal über den Tierwohlcent. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat ja versucht, die aufgebrachten Bauern da Anfang des Jahres zu beruhigen, indem er gesagt hat, wir nehmen euch zwar diese klimaschädliche Steuervergünstigung für den Diesel, aber dafür kriegt ihr den Tierwohlcent. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, habe ich das Gefühl. Der Schuss ist eher nach hinten losgegangen.
Ja, aber richtig. Weil erstens mal würden vom Tierwohlcent ja nur die Tierhalter profitieren, wenn überhaupt. Und was bedeutet der Tierwohlcent? Du erhöhst die Steuer für tierische Produkte, also Fleisch kostet dann an der Ladenkasse mehr. Und dieses Geld, das der Staat dann über die Steuererhöhung mehr einnimmt, das gibst du dann den Bauern, damit sie ihre Tiere besser halten, also zum Beispiel mehr Platz im Stall, keine Spaltenböden, Auslauf ins Freie und so weiter.
Eigentlich ja alles was Tolles und das wollten ja auch immer alle. Ich verstehe überhaupt nicht, warum jetzt alle gegen diesen Tierwohlcent sind. Also da kommt, was weiß ich, ist zu viel Bürokratie, es kommt nichts bei den Bauern an, die ärmeren Leute haben dann nicht mehr genügend Geld, um sich Fleisch leisten zu können.
Ja, stopp. Und was das entscheidende Argument ist, Steuern dürfen nicht zweckgebunden verwendet werden. Also wenn du jetzt die Mehrwertsteuer von Fleisch von 7% auf 19% erhöhst, kann man den Landwirten zwar versprechen, dass dieses Geld dann bei ihnen ankommt. Aber wenn der Staat das dann plötzlich doch für die Bundeswehr oder was weiß ich braucht, Pech gehabt.
Ja gut, aber selbst wenn es funktionieren würde, es wäre trotzdem eine klassische Subvention, oder?
Ja, nach meinem Verständnis schon. Aber ich glaube auch, das wird so ein bürokratisches Monster, dass es nicht funktioniert. Übrigens ist es ja nicht so, dass es nicht schon längst Subventionen für Tierwohl gibt. Die sogenannte Tierwohl-Milliarde zum Beispiel.
Das war der Cent, den zahlen die Verbraucher, wahrscheinlich über eine höhere Mehrwertsteuer. Und das andere ist die Milliarde, die aus dem Bundeshaushalt kommt. Und da hat der Lindner, der Finanzminister, einfach nicht mehr rausgerückt.
Genau, weil die Kassen halt leer sind. Und es wollen ja nicht nur die Bauern was, sondern alle. Also, die Tierwohlmilliarde ist ein Programm des Bundes, verteilt über 4 Jahre. Aber erstens gilt erstmal nur für Schweinebauern. Zweitens wird verteilt nach dem Windhundverfahren. Und drittens der Knackpunkt, du kriegst nur Geld, wenn du umbaust oder neu baust, aber deine Tierzahl nicht erhöhst. Und das ist ja völlig unrealistisch. Denn wer als Landwirt wirklich Geld in die Hand nimmt, um neu zu bauen, der will sich natürlich vergrößern.
Aber Christine, sorry, das haben wir hier jetzt schon 1000 Mal diskutiert. Wir wissen doch ganz genau, dass wir die Tierzahlen reduzieren müssen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Und da kann keine verantwortungsvolle Regierung meiner Meinung nach einen Ausbau der Schweinefleischproduktion subventionieren.
Oh Mann, der erhobene Zeigefinger der Umweltredakteurin Frau Wolf. Also Tatsache ist doch, Tausende von Schweinebauern haben in der Vergangenheit zugesperrt. Da ist doch klar, dass die paar Hanseln, die überhaupt noch übrig bleiben, größer werden müssen. Wir müssen doch eigentlich froh sein, wenn wir in Deutschland noch Tierhaltung und Fleischproduktion haben. Und das sagt jetzt die Bauernversteherin, das muss man halt den Bauern mit Subventionen schmackhaft machen.
Ja, das kannst du gern so sehen. Ich sag halt das, was man dazu aus umweltpolitischer Sicht sagen muss. Und das sind halt leider Tatsachen. Also es werden schon Schweinebauern übrig bleiben und du hast natürlich recht, klar brauchen wir in Deutschland weiterhin Schweinefleischproduktion. Wer will sie auch nicht völlig abschaffen, aber es muss halt weniger sein. Und was wir definitiv, glaube ich, nicht mehr müssen, ist Schweinefleisch für China produzieren. Also aus meiner Sicht ist dieses ganze Subventionssystem wie so eine Hydra. Da gibt's da mal ein bisschen was und dort eine Vergünstigung und dann will man mit Geld die Entwicklung anschieben und bei einer anderen durch Kürzung Einfluss nehmen. Am Ende blickt keiner mehr durch.
Da gebe ich dir jetzt recht.
Und dieses System, ganz nebenbei, fördert eine Landwirtschaft, die der Umwelt einfach nicht gut tut. Und das habe ich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Es begünstigt ganz oft die Falschen und hilft den Ärmsten nicht wirklich. Ein Konzern wie Südzucker steht ganz oben auf der Empfängerliste, kriegt Millionen. Und so ein kleiner bayerischer Familienbetrieb, der schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
Gut, du springst jetzt übergangslos von einem Thema zum anderen, von der Tierwohlmilliarde, das ist das Geld aus Berlin, zu den Flächenprämien der EU. Da blickt jetzt wahrscheinlich echt keiner mehr durch.
Okay, fangen wir mal wieder bei Adam und Eva an. Du hast ja am Anfang schon gesagt, 2,4 Milliarden gibt es aus Berlin. Aber der dickste Scheck, der kommt für die Landwirtschaft tatsächlich jedes Jahr aus Brüssel. Das Subventionssystem innerhalb der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, GAP heißt es, das gibt seit 1962, also Ewigkeit schon. Und letztes Jahr kam aus Brüssel für die deutschen Bauern ein Scheck über 7 Milliarden Euro. Und das ganz nebenbei, diesem Zahlonkel in Brüssel, dem kippen die Bauern dann immer noch gerne Mist vor die Tür. Das passt doch überhaupt nicht zusammen.
Also Moment einmal, die EU ist natürlich nur vordergründig der Zahlonkel, weil vorher haben ja die Mitgliedstaaten, und da ist Deutschland an vorderster Front mit dabei, das Geld an Brüssel überwiesen. Und man muss auch wissen, der Agrarbereich, also diese GAP, ist der einzige Wirtschaftsbereich, der in Europa vergemeinschaftet ist, so heißt es, und drum diese Milliarden aus Brüssel. Aber dieses Geld und die Regeln aus Brüssel, die haben sich in den letzten Jahrzehnten zigmal verändert und schon zu vielen schrägen Entwicklungen geführt.
Da meinst du jetzt bestimmt die berühmten Butterberge und Milchseen, oder?
Genau. Also da hole ich jetzt mal ganz weit aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein großes Ziel. Die Landwirte sollen produzieren bis zum Anschlag, damit nie mehr jemand hungern muss. Und für diese Intervention hat die EG den Bauern Garantiepreise gezahlt.
Und drum sind dann nach und nach eben auch diese Milchseen, Butterberge, was hat man noch, Rindfleisch- und Getreideberge entstanden. Aber was ich mich im Moment frage, mal grundsätzlich, warum wird die Landwirtschaft denn überhaupt subventioniert?
Fragst du das jetzt ernsthaft?
Ja.
Also, weil unsere deutschen Produkte, wenn man sie nicht subventionieren würde, sauteuer wären. Da täten wir uns alle umschauen im Supermarkt, wenn wir die nicht subventionierten Preise zahlen müssten. Und gleichzeitig bekämen natürlich unsere Landwirte auf dem Weltmarkt nichts mehr los, weil die Waren viel zu teuer werden. Und dann googelst du mal, wie zum Beispiel Landwirte in den USA subventioniert werden. Da träumen unsere Bauern nur davon. Und was natürlich auch das Ziel dieser Subventionen ist, also nicht nur, dass wir billiges Essen haben, sondern den Bauern das Überleben zu sichern.
Volltreffer. Das ist ja super gelungen. Ich habe mal Zahlen nachgeschaut. 1950 gab es in der alten BRD, also noch ohne die DDR, 2 Millionen Bauernhöfe. Und bei der Zählung im vorigen Jahr waren es noch 255.000 in ganz Deutschland, Ost und West.
Okay, das ist jetzt ein Argument gegen Subventionen, aber den Strukturwandel gab es ja nicht nur in der Landwirtschaft. Es gibt ja auch heute nirgends mehr einen kleinen Schuster oder einen kleinen Lebensmittelladen. Fakt ist, dieses System, also diese Garantiepreise, diese Einlagerung von Überschüssen, die es gab, das ist ja irgendwann mal kollabiert. Also keiner wusste mehr, wohin mit der Butter. Ein Teil hat man wirklich nach Russland verramscht zu Billigstpreisen oder man hat es auch verbilligt bei uns als Weihnachtsbutter verkauft, wenn du dich noch erinnerst.
Ja, ich erinnere mich.
Doch irgendwann war mal klar, Ende Gelände, und dann hat man in der EU dieses Subventionierungssystem umgebaut zu Flächenprämien. Da gab es dann wieder riesige Bauerndemos und der Bauernverband hat damals prophezeit, das ist der Sargnagel für die deutsche Landwirtschaft. Und wenn das so kommt, dann wird es definitiv bald keinen deutschen Bauern mehr geben.
Wann war das? 30, 40 Jahre her, oder?
Ja, da merke ich jetzt wieder, wie alt ich schon bin. Das war schon, ich war da damals schon live dabei bei Demos gegen den damaligen Agrarkommissar McSherry aus Irland. Der hat das sozusagen erfunden. Das war 1991. Also damals hatte jeder Landwirt in Bayern einen Aufkleber auf seinem Traktor oder ein Plakat am Stadel, stoppt McSherry.
Aber Christine, ich habe das Gefühl, jetzt versteigen wir uns echt ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit. Bleibt man vielleicht doch lieber im Hier und Jetzt. Kommen wir mal zu dem, was die Bauern heutzutage kriegen, und das ist diese oft zitierte Flächenprämie. ist auch nicht einfach so, sondern zunehmend an Bedingungen geknüpft, weil irgendwann hat man gemerkt, dass diese Turbolandwirtschaft einfach gewaltige Umweltschäden anrichtet und dass man da ein bisschen auf die Bremse treten muss. Ich sage jetzt das Stichwort Greening, da werden sich sicher ganz viele dran erinnern, weil da ist, ich habe das Gefühl gehabt, endlos drüber diskutiert und maßlos drüber gestritten worden.
Naja, also der Begriff Turbolandwirtschaft ist ja jetzt mal wieder ganz typisch Frau Wolf, aber egal. Aber du hast recht, diese Flächenprämien sind heute an sehr viele Umweltauflagen gekoppelt, heißt heute allerdings nicht mehr Greening, sondern Eco-Schemes. Und trotzdem stehen aber diese Flächenprämien in der Kritik.
Naja, klar, weil sie nach wie vor nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Das heißt, jeder kriegt sie letztendlich. Und natürlich auch umstritten, weil den Landwirten die Auflagen immer zu viel und den Umweltschützern zu wenig sind. Aber wir haben ja auch eine Podcast-Folge gemacht, da haben wir Ökolandbau und konventionelle Landwirtschaft verglichen.
Übrigens findet man in der ARD-Audiothek.
Genau. Und da ist damals rausgekommen, dass die Landwirtschaft Umweltfolgekosten durch Klimagase, Nitratbelastung vom Wasser, Artensterben, all dieses in Höhe von 90 Milliarden Euro verursacht. Also da ist es doch nicht mehr als recht und billig, wenn man die Subventionen an Auflagen knüpft. Oder siehst du das anders?
Da stimme ich dir jetzt zu. Und wenn ein Landwirt sagt, diese ganze Bürokratie, Antrag stellen, die und die extra Auflagen einhalten, das will ich nicht, dann könnte er ja sagen, scheiß drauf, ich verzichte auf das Geld von der EU, tut aber keiner.
Ja, logisch nicht, weil für viele Betriebe ist es tatsächlich existenziell, dass sie dieses Geld kriegen. Und selbst die, die es nicht unbedingt bräuchten, die nehmen es halt mit. Also vielleicht kommen wir mal ein bisschen konkreter jetzt. Was ist denn der aktuelle Stand? Was bekommt ein Landwirt denn jetzt tatsächlich an Subventionen?
Also an Flächenprämien meinst
genau.
du? Genau. Also in Deutschland bekommt derzeit jeder landwirtschaftliche Betrieb durchschnittlich 156 Euro als Basisprämie pro Jahr und Hektar. Und wenn wir beim Durchschnitt bleiben, dann sind es pro Hof circa 27.000 Euro aus der EU-Kasse. Da kommen aber dann nochmal 20.000 Euro aus anderen Förder- und Subventionenprogrammen, zum Teil eben auch vom Bund obendrauf. Und dann landet man bei knappen 47.000 Euro pro Betrieb und Jahr.
Wobei diese Durchschnittszahlen ja tatsächlich nicht viel sagen, weil ob das für einen Hof viel Geld ist oder wenig, das hängt von 1000 Faktoren ab. Also von der Größe, ob das ein tierhaltender Betrieb ist oder ein Ackerbaubetrieb. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Die entscheidende Frage ist aber immer, wie groß ist dein Betrieb? Weil wenn du viel Hektar hast, große Konzerne zum Beispiel, Südzucker haben wir vorhin genannt, die haben halt auch landwirtschaftliche Flächen, die kriegen viel Geld. Wenn du aber wenig Hektar hast, dann kriegst du wenig. Die Tatsache ist, 20% der Landwirte kriegen 80% der Kohle. Das ist doch nicht gerecht, oder?
Ja, klingt ungerecht, aber die große Frage ist dann halt, wie könnte man es anders machen? Okay, im Kritisieren sind wir ja ganz groß, wir beide, so wie viele andere auch. Aber überlegen wir mal, wie könnte man es denn anders machen?
Also ganz ehrlich, Christine, ich finde, so wie es jetzt ist, ist es ein totaler Mist. Aber es gerechter zu machen, das ist echt schwer. Also ich finde auf jeden Fall, das ist mir ganz wichtig, dass Landwirte, die was fürs Gemeinwohl tun, also was für einen Artenschutz, sich um Wasserschutz kümmern, Klimaschutz, genau das müsste viel, viel stärker berücksichtigt werden und dafür müsste es Geld geben und nicht einfach nur dafür, dass jemand Land besitzt.
Also ich will jetzt hier nicht die letzten Verästelungen der EU-Zahlungen ausbreiten, aber es gibt ja eine sogenannte erste Säule von diesem Etat, das sind die Flächenprämien und dann gibt es noch eine sogenannte zweite Säule und da wird genau das, was du dir alles wünschst, honoriert. Und dann gibt es ja in Bayern zum Beispiel auch noch das Kulturlandschaftsprogramm, das Moorbauernprogramm, das Wiesenbrüterprogramm und. Also Geld in Hülle und Fülle für Klima- und Artenschutz.
Geld in Hülle und Fülle. Also Christine, weißt, das ist doch reine Schönfärberei. 77% des EU-Fördergelds. Also 77% gehen in diese erste Säule der Direktzahlungen, ausschließlich nach der Fläche. Und für den ganzen Rest, Das sind ja nicht nur die Umweltmaßnahmen, da kommen ja noch Sachen dazu, Entwicklung des ländlichen Raums und alle möglichen anderen Geschichten. Für diesen ganzen Rest bleiben dann mal mickrige 23% übrig. Und noch was, du hast ja vorhin diese Eco-Schemes angesprochen.
Bei den Flächenprämien.
Genau. Da weht seit den Bauernprotesten ja auch inzwischen ein völlig anderer Wind. Also die EU-Kommission hat jetzt mir nichts, dir nichts die Verpflichtung zu 4% Flächenstilllegung gestrichen, die eigentlich zu mehr Biodiversität hätte führen sollen. Sie weicht die Regeln für die Fruchtfolgen auf, was den Böden vermutlich eher nicht gut tut. Und bei den kleinen Betrieben kontrolliert künftig niemand mehr, ob die Umweltauflagen überhaupt eingehalten werden. Super nachhaltig und vorausschauend, dieser Kurs der EU.
Tja, das waren die Zugeständnisse nach diesen Bauerndemos Anfang des Jahres, wo es ja den Landwirten nicht nur um den Agrardiesel ging, sondern eher so ums große Ganze. Aber verwunderlich ist ja Folgendes. Die Politiker sagen, dieses System ist komplett gaga. Die Bauern sagen das auch. Und Agrarökonomen sagen das auch. Nur wenn jemand mit Alternativvorschlägen oder gar Kürzungen um die Ecke kommt, schreien alle so nicht.
Ach, Politiker sagen, das System wäre gaga? Wer denn? Vermutlich Grüne, oder?
Nein, das sagt zum Beispiel auch unsere bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Karniber. Ein Zitat. Diese GAP, also diese Agrarpolitik, ist endentwickelt. Man kann da nichts mehr feilen und nichts mehr besser machen, nur im schlimmsten Fall noch schlimmer. Und deswegen müssen wir den Reset-Knopf drücken und wieder bei Null anfangen. Zitat Ende.
Uiuiui, knackige Forderung. Und was sagen die Bauern?
Also der Bayerische Bauernverband sagt, wir brauchen eine neue, einfachere, zielgerichtete und fairere Agrarpolitik, was das auch immer heißt. Und zum Beispiel Klaus Hochrein, das ist der Vorstand von LSV, also Landwirtschaft verbindet Bayern, der sagt, man muss das komplett neu denken, reiner Tisch und komplett neu aufbauen. Also das Gleiche wie eigentlich Frau Karniber, Reset-Taste.
Also kann man zusammenfassen, auf Seiten der Landwirtschaft sind eigentlich alle unzufrieden. Entscheidend ist, was gibt's für Alternativvorschläge?
Ja, da wird es jetzt schwurblig. Frau Karniber sagt, den Bauern müssen ökonomisch attraktive Lösungen und passgenaue Fördermöglichkeiten angeboten werden.
Ah ja, okay. Soll ich da irgendwas dazu sagen?
Nein.
Braucht's nicht. Aber es gibt ja tatsächlich auch Bauern, die sagen, wir wollen diesen ganzen Irrsinn nicht mehr haben, diese ganze Bürokratie, uns nicht blöd anreden lassen wegen dieser Subventionen. Wir wollen überhaupt keine Subventionen mehr. Wir wollen gerechte Preise.
Ja, das klingt ja immer erstmal gut und das höre ich seit Jahrzehnten. Aber wie soll das in der Praxis ausschauen? Was bitte sind gerechte Preise? Wer bestimmt denn die? Der Bauernverband oder der Staat? Ein Beispiel, der Weltmarktpreis für die Tonne Weizen, sagen wir mal, der liegt jetzt bei 180 oder 200 Euro. Und in Europa sagt dann irgendjemand, keine Ahnung wer, liebe Bauern, weil wir euch so wertschätzen und weil wir wissen, dass ihr das Geld braucht, bekommt ihr nicht 200 Euro, sondern 350 oder 300 Euro pro Tonne. Und die Differenz zwischen dem, was euch die BayWa zahlt und was ihr als gerecht empfindet, das überweisen wir euch aufs Konto.
Aber jetzt bist du ein bisschen böse.
Ja, weiß ich schon, aber weißt, in meinem Alter glaubt man halt nicht mehr ans Christkindl.
Gut, bleiben wir dabei. Die Vorstellung, dass sowas wie faire oder gerechte Preise geben könnte, ist in einem freien Markt einfach nicht realistisch. Gibt's denn überhaupt Vorschläge, zum Beispiel seitens der Wissenschaft? Du hast ja vorhin angesprochen, was sagen denn die Agrarökonomen zum Beispiel, wie man das Problem lösen könnte?
Also viele Agrarökonomen an deutschen Universitäten fordern weg mit den Flächenprämien, die ja eine Einkommensstützung für die Landwirte sind, und stattdessen nur noch Förderung für konkrete Maßnahmen wie Tierwohl oder Klimaschutz. Beispiel Professor Alfons Ballmann, das ist ein Agrarökonom aus Halle und der ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, der ist ganz radikal. Der sagt überspitzt, mit diesen Flächenprämien hält man vor allem kleine Betriebe am Leben, die wirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig sind. Und wenn die Gesellschaft das so will, also sozusagen den Kuschelbauernhof am Alpenrand mit 10 Kühen, also wenn die Gesellschaft das will, dass man museumsartige Strukturen erhalten soll, weil es halt so schön ist, dann ist es okay. aber wirtschaftlich sinnvoll ist es nicht.
Oje, Christine, Kuschelbauernhof, museumsartige Strukturen, da macht sich die Bauernversteherin aber gerade nicht beliebt bei den kleinen Betrieben am Alpenrand. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass das stimmt, was du sagst.
Du hast mir schon wieder gar nicht richtig zugehört, das sage nicht ich, das sagt der Agrarökonom Ballmann.
Naja, aber wenn du dir das anschaust, es gibt auch kleine Betriebe, die sich rechnen. Also die ganz viel leisten für den Erhalt der Kulturlandschaft, für die Umwelt überhaupt. Wenn so jemand zum Beispiel einen gut funktionierenden Hofladen hat, eine Direktvermarktung, wo er gutes Geld verdient, dazu vielleicht noch ein zusätzliches Standbein hat, bei uns am Alpenrand zum Beispiel Ferienwohnungen oder auf den Dächern ordentlich viel Strom produziert mit PV-Anlagen, dann kann sich so ein Betrieb durchaus rechnen.
Das stimmt. Aber eins möchte ich jetzt noch loswerden. Ich weiß jetzt schon, dass mich nach diesem Podcast wieder Leute ansprechen und sagen, du bist ja so gescheit, du hast ja wieder dermaßen gescheit dahergeritten und alles zerpflückt, sag du mir doch die Lösung.
Ja, und was sagt dann die gescheite Frau Schneider?
Ja, die gescheite Frau Schneider, die hat keine Lösung, denn seit es diese GAP, diese gemeinsame Agrarpolitik gibt, wird daran rumgedoktert und es gibt immer wieder neue Agrarreformen und nichts wird besser. Also, und wenn ich jetzt wüsste, wie es geht, dann wäre ja erklärender Adepp. Weißt du, worüber wir jetzt nicht geredet haben? Agenda 2000, Midterm Review, Kombi-Gleitflug, Konditionalität, Cross-Compliance oder Modulation. Das sind die Zuckerl aus dem Vokabular der GAP.
Ja, spinnst jetzt du, darüber reden wir definitiv nicht. Außer du willst, dass alle, die mit dem Zuhören bis hierher kommen sind, jetzt auf der Stelle aufhören.
Gut, reden wir nimmer. Zum Schluss würde mich aber jetzt noch eines interessieren. Wie viel Geld die Bauern aus der EU-Kasse bekommen, das kann ja jeder Mann im Internet nachlesen. Da gibt es so eine eigene Seite. Findest du das richtig?
Ja, es ist ja öffentliches Geld. Und ich finde, als Steuerzahler sollte man dann schon wissen, wo das hinkommt.
Also ich bin zwiegespalten. Das Ganze läuft ja unter Transparenzoffensive der EU. Ich hätte da noch ein persönliches Geschichterl.
Ich sehe es dir an, du würdest es gerne loswerden. Also, schieß los.
Also, es ist viele Jahre her, da hat mich mein Bekannter angesprochen und hat gesagt, wieso hat denn dein Mann eigentlich letztes Jahr 1000 Euro von der EU bekommen? Ihr seid doch gar keine Bauern. Ich habe dann selbst im Internet nachgeschaut und stimmt, die Lösung war, mein Mann ist Waldbesitzer und hat für eine Neuanpflanzung mit Buchen und Tannen, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, 800 oder 1000 Euro Zuschuss bekommen. Und das stand dann wirklich im Internet. Ich möchte also nicht wissen, wie viele Landwirte blöd angemacht werden, weil die kriegen ja wirklich Tausende von Euro und sich dann fragen lassen müssen, wieso kriegt ihr das?
Mei, das ist halt der Preis dafür, wenn man Geld vom Steuerzahler will, dann muss man das, finde ich, einfach aushalten.
Worüber reden wir das nächste Mal?
Liebe Frau Schneider, die Ältere bin ich, aber du wirst vergesslich. Wir reden gar nicht mehr.
Stimmt, ich bin natürlich nicht vergesslich. Ich habe jetzt einfach nur meine Standard-Schlussfrage runtergespult. Aber ja, das ist heute die letzte Folge von unserem Podcast, weil du mich verlässt.
Ja, und da werden dir jetzt gleich die Tränen kommen. Aber ich verlasse dich nicht, weil ich nicht mehr mag und weil ich dich nicht mehr mag, sondern weil ich in Rente gehen darf.
Steht dir auch zu, aber bei mir ist es so, mit jemand anderen mag ich nicht. Weil an dir habe ich mich so richtig schön reiben können, Frau Umweltredakteurin. Das hat richtig großen Spaß gemacht. Dann backeln wir zusammen, Frau Wolf. Aus ist und gar ist und schön war es, dass war ist. Verstehst du das als gebürtige Unterfränkin?
Ja klar, wenn man seit mehr als 30 Jahren in Oberbayern lebt, so wie ich, dann wird man einfach zwangsläufig Polyglott.
Gut, eine Bitte haben wir zwei aber noch. Wir haben uns für den Deutschen Podcastpreis beworben. Auf der Seite www.deutscherpodcastpreis.de könnt ihr uns eine Stimme geben und wir sind zu finden unter EWI Erntegut, alles gut.
Und wir sagen natürlich gleich Dankeschön, wenn ihr das macht.
Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland@br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unserem Facebook-Kanal Unser Land.
Und alle 18 Folgen von Erntegut, alles gut findet ihr im Netz oder in der ARD-Audiothek. Und da sucht ihr am besten einfach nach dem Stichwort Ernte.